Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Vielen Dank euch, dass ihr uns da so hineinnehmt in diese Osterfreude. Manchmal hat man mit Christen und Freude ja so ein bisschen gespaltenes Verhältnis. Und ich denke da immer so an Loriot, an einen seiner Filme, wo zwei sich anschauen und sagen, wir freuen uns, aber ganz tief drinnen. Und manchmal hat man den Eindruck, ja, Christen freuen sich auch ganz, ganz tief drin. Vielleicht gelingt uns heute am Ende der Predigt nochmal ein Experiment. Wir haben das überschrieben, das Thema heute mit dem Gottesdienst oder für den Gottesdienst nur mit dem einen Stichwort, nämlich Osterjubel. Und damit so bewusst nochmals vor Augen zu führen, ja, eigentlich ist das ja ein Wendepunkt der Weltgeschichte und das soll uns ganz persönlich begegnen, ergreifen. Wenn ich jetzt gleich den Text lese für die Predigt heute, dann ist es vielleicht eher etwas befremdlich, weil der Text, der für diesen Sonntag in den Kirchen ausgewählt ist, sondern den wir uns angelehnt haben, ist alles andere als Ostern. Und er beschreibt gar nichts von diesem Ostergeschehen, sondern eigentlich was von einer Lebenstragödie. Und es blendet uns zurück ins Alte Testament, dort, wo man Ostern überhaupt nicht erwartet. In eine Situation, in der uns eine Frau begegnet namens Hanna. Und Hanna war verheiratet mit einem Priester namens Elkana. Elkana hatte zwei Frauen. Und das Drama von Hanna war, sie blieb kinderlos. Für die damalige Gesellschaft eine unheimliche Problematik. Damit warst du sofort Außenseiter. Denn Kinder galten als Segen Gottes und Kinderlosigkeit als Strafe Gottes. Kinder galten als Zukunft und Kinderlosigkeit als Zukunftslosigkeit. Und Hanna, sie hat nicht nur gelitten, dass sie keine Kinder hat, sondern sie hat noch mehr gelitten, dass die zweite Frau, die Kinder hatte, ihr das sehr deutlich merken ließ, ich bin von Gott bevorzugt und dich hat er vergessen. Ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellen könnt, ja, wenn du mit einem Menschen leben musst, der dir ständig dein Defizit vor Augen führt und der ständig dir mitteilt, ja, Gott ist auf meiner Seite und dich hat er vergessen und alle Argumente sprechen für mich. Und Hanna hat darunter unfassbar gelitten. Und sie hat vor Gott gefleht und geklagt. Und dann hat es diesen einen Moment gegeben an diesem Heiligtum, das was damals noch dieses heilige Zelt war, wo Hanna gefleht hat zu Gott, er soll doch bitte ihre Not abwenden. Sie wünscht sich so sehr das Kind. Dass der Priester von Gott diese Botschaft bekommen hat, Hanna, Gott wird dir ein Kind geben, er hat dich nicht vergessen. Und dann wurde der kleine Samuel geboren. Ich meine, hat noch ein bisschen was dazwischen gebraucht und so, und Schwangerschaft und alles. Und dann ist Samuel geboren. Und Hanna hat ein Versprechen abgegeben. Und hat das Versprechen abgegeben, Gott, wenn du mir ein Kind gibst, dann steht dieses Kind dir ein Leben lang zur Verfügung. Und dann habe ich keinen Anspruch auf das Leben von dem Kind, sondern es gehört dir. Und mit dieser Vorgabe hat sie Samuel erzogen. Und dann heißt es, und dann kam der Moment, wo sie Samuel in dieses Heiligtum gebracht hat, damit er dort leben sollte, als Knabe heißt es, und dass er dort für Gott dienen soll. Und das war jetzt nicht so dieser Herz- und Schmerzmoment, ja, wo Mama heult und Samuel brüllt, sondern das war vom Eindruck her, das war vorbereitet. Und Samuel, er trat ganz bewusst dorthin, das ist mein Platz, an dem ich jetzt für Gott leben kann. Und Hanna, die ihren Sohn freigibt, der soll für Gott leben. Und als er ihn dort so hingebracht hat, dann bricht aus ihr etwas heraus an Begeisterung über Gott. Und nicht der Abschiedsschmerz, sondern diese Begeisterung. Und das lesen wir hier wie ein Psalm, den sie geschrieben hat, den sie gebetet hat, der aufgeschrieben wurde. Da heißt es, und damals betete Hannah mit diesen Worten. Und Sie können den Text jetzt hier mitlesen. Mein Herz ist voll Freude über den Herrn. Der Herr hat mich wieder stark gemacht. Mein Mund lacht über meine Feinde, denn ich freue mich über deine Hilfe. Keiner ist so heilig wie der Herr, denn es gibt keinen Gott außer dir. Kein Fels steht so fest wie unser Gott. Redet nicht so viel und hoch daher, kein freches Wort kommt aus euren Mund, denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß. Schändliche Taten duldet er nicht. Der Bogen der Starken wird zerbrochen, die Schwachen aber bekommen neue Kraft. Die Satten müssen ihr Brot verdienen, die Hungrigen aber sind den Hunger los. Die Unfruchtbare bringt 7 Kinder zur Welt, doch das Glück der Kinderreichen schwindet. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt ins Totenreich und wieder heraus. Der Herr macht arm und macht reich. Er drückt nieder und richtet wieder auf. Den Geringen zieht er aus dem Staub, den Armen holt er aus dem Dreck. Seinen Platz gibt er ihm bei den Fürsten und lässt ihn mit Würde auf einem Thron sitzen. Wenigstens ein Vers, ja, wo man sagt, ja, das hat was mit Ostern zu tun, ja, der Herr macht lebendig und ja, da sagen wir, da können wir verorten. Wenn wir das Geschehen betrachten, dann erklärt uns Hannah nicht Ostern. Davon hat sie nichts gewusst. Aber Ostern gibt diesem Text eine ganz tiefe Bedeutung und wir können von Ostern her in den Text Dinge entdecken, die es für uns bedeutet und wo wir uns selber wieder verorten können, eben von diesem Gedanken des Osterjubels und das, was hier als erstes Hannah beschreibt, ja, Osterjubel, weil alles anders ist. Ich liebe diese Begebenheit in der Osterzeit, wo so beschrieben wird, wie diese 2 Männer nach Emmaus gehen. Und man kann es sich richtig vorstellen, ja, diese Enttäuschung, die sie dann ja Jesus, den sie gar nicht kennen, den sie nicht erkennen können, entgegensprechen. Und da gehen diese beiden Männer und sie haben alles, was ihnen Hoffnung gegeben hat, haben sie mit Jesus ins Grab gelegt. Und ihr wisst ja, Männer können ja mit Hingabe leiden. Und wenn Männer schwarz sehen, dann ist es richtig schwarz. Und man hat den Eindruck, bei denen, da ist es noch schwärzer. Wir dachten, er würde für uns diese Lösung unserer Probleme bedeuten. Er wird Israel lösen. Und alles aus. Mit Jesus alles gestorben. Keine Hoffnung, keine Perspektive für die Zukunft. Einfach alles nur trostlos. Und dann, wie Jesus sich ihnen zu erkennen gibt beim Abendessen. Und ab dem Moment wird bei denen ein Schalter umgelegt. Auch nur, wie es Männer können. Es ist wie im Fußballstadion, ja, wenn endlich das Tor fällt. Ich meine, für alle Bayern-Fans ist das jetzt eine schwere Zeit. Ja, kennen wir schon lange nicht mehr. Aber wisst ihr, dann auf einmal so, das herausbricht. Und sie verstehen, ab jetzt ist alles anders. Jetzt müssen wir mit dem Auferstandenen rechnen. Jetzt müssen wir die Dinge auf einmal komplett anders sehen. Jetzt stellt sich alles komplett anders dar. Die Auferstehung von Jesus gibt dem Kreuz eine andere Bedeutung, diesem Unrecht, was sie erlitten haben, dieser Perspektivlosigkeit. Sie sagen, wir müssen auf einmal die ganze Welt neu denken und jetzt mit Jesus als dem Auferstandenen. Alles anders. Und genau das war die Situation, die Hannah erlebt hat. Hannah, die vielleicht genauso verzweifelt war wie diese Emmaus-Jünger, überfordert mit ihrer Situation, unfähig, die Dinge in die Hand zu nehmen und dort nochmals irgendwo Sachen grundlegend zu verändern. Und Hannah erlebt, wie Gott mit seinem Handeln sich um sie annimmt und wie er vieles in einen neuen Zusammenhang stellt in ihrem Leben. Und dann bekennt sie diesen Vers, mein Herz ist voll Freude über den Herrn, Der Herr hat mich wieder stark gemacht. Mein Mund lacht über meine Feinde, denn ich freue mich über deine Hilfe. Es beginnt dort, dass Hannah sagt, Gott hat mich wieder aufgerichtet. Er hat in mein Leben hineingegriffen und ich habe auf einmal entdeckt, da ist ein lebendiger Gott an meiner Seite und mit dem muss ich rechnen und mit dem darf ich rechnen. Alles anders. Auf einmal der lebendige Gott, der bei ihr ist. Da steht in den wörtlichen Übersetzungen ein ganz spannender Text. Ich weiß nicht, wer so eine ältere Bibel hat. Da ist eher befremdlich. Da heißt es dort statt, der Herr hat mich stark gemacht, erhöht ist mein Horn. Also es hat nichts mit dem letzten Einhorn zu tun oder solchen Dingen, sondern da heißt es, erhöht ist mein Horn. Und man fragt ja, was bedeutet das? Im biblischen Sprachgebrauch im Alten Testament ist das Horn Zeichen von Kraft und Macht. Ist das Horn Ausdruck von Befähigung. Deswegen wurde das Salböl in einem Tierhorn aufgehoben. Und wenn Könige gesalbt wurden, wurde es aus diesem Horn auf den König gegossen. Und damit sündbildlich ausgedrückt, Gott verleiht dir jetzt die Macht und die Fähigkeit für das, was du brauchst. Und das ist das Wort, was Hannah nimmt. Sie sagt, Gott hat seine Kraft über mein Leben ausgegossen. Gott hat seine Nähe, seine Gegenwart auf mein Leben gelegt. Und da liegt für mich jetzt die Befähigung, dass ich die Dinge meines Lebens tun kann und dass ich in seiner Kraft den Dingen meines Lebens begegnen kann. Und deswegen ist es durchaus richtig übersetzt, der Herr hat mich stark gemacht. Oder wenn Luther übersetzt, mein Haupt ist erhöht, mein Kopf ist erhöht. Ja, Gott hat mich aufgerichtet. Wisst ihr, Hannah sagt, es ist alles anders, wo ich der Wirklichkeit Gottes begegne. Und Ostern, wir haben die ganze Zeit hier ja schon uns darüber das vor Augen geführt. Ja, Jesus ist auferstanden, er lebt. Und als dieser Auferstandene ist er heute hier und gegenwärtig. Und mit ihm habe ich zu rechnen. Und dadurch setzt er vor vielen Dingen ein anderes Vorzeichen. Wisst ihr, dann heißt es, Jesus, er ist auferstanden und es gilt jetzt für dich. Du hast mit einem lebendigen Gott zu rechnen. Nicht mit einem Gott der Vergangenheit, sondern mit einem Gott, der hier und heute gegenwärtig ist in deinem Leben. Und jetzt können wir die Dinge mal benennen unseres Lebens. Und da bringen ja Leute was ganz Unterschiedliches mit, was das Leben prägt. Und für den einen ist es die Freude, wo man sagt, Mensch, es läuft so richtig gut und der lebendige Gott ist hier und er sagt, du hast einen Ort, wo du Danke sagen kannst. Raus aus der Selbstverständlichkeit. Und der Nächste, der sagt, ich leide unter den Gegebenheiten meines Lebens, weil ich selber nicht fertig werde damit, weil sie mich überfordern. Und dann heißt es aber, da ist ein lebendiger Gott. Mit ihm musst du rechnen. Der Nächste leidet unter seiner Kraftlosigkeit und der Frage, wie soll ich mein Leben bewältigen? Dann heißt es aber, da ist ein lebendiger Gott und der ist mit dir. Ich glaube, dass es Paulus auf den Punkt bringt, wenn er in Philipper 4 das so ausdrückt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Den Vers kann man missverstehen, so als eine Art Superman. Dass Paulus sagt, ja, Gott macht mich zum Superman, ich bin allem gewachsen. Jetzt kann ich alles tun. Das sagt Paulus nicht. Er sagt, ich habe es nicht im Kreuz. Gott hat mir nicht die Sachen in die Hand gegeben, jetzt kann ich machen, was ich will. Es gibt keine Grenzen mehr. Sondern er sagt, in jeder Situation, in der ich bin, weiß ich, dass Gott mir die Kraft gibt, diese Situation zu durchleben, die Aufträge, die er gibt, diese Aufträge zu tun und mich in dem, was mein Leben ausmacht, immer wieder in der Kraft Gottes zu bewähren. Also Paulus sagt nicht, ich habe es im Kreuz, sondern er sagt, ich habe einen starken Gott an meiner Seite, der lebt. Und mit ihm habe ich zu rechnen. Weißt du, und Ostern ist für uns, für mich, für dich, diese Herausforderung, rechne doch mit diesem lebendigen Gott in deiner Situation. Gib ihm doch die Chance, dir zu zeigen, dass er da ist. Bitt ihn doch, dass er etwas von seiner Nähe auf dein Leben legt. Bitt ihn doch, dass diese Kraft des Auferstandenen dich in deiner Situation begleitet. Gib ihm doch die Chance dafür, eigentlich jeden Tag neu. Ja, und das ist so, was Hannah entdeckt. Sie sagt, ja, dort, wo Gott in meinem Leben tritt, da ist alles anders. Und an der Osterjubel, weil die Machtfrage ein für alle Male geklärt ist. Begeisterung von Hannah geht in die nächste Runde. Und dann bekennt sie, keiner ist so heilig wie du, Herr. Denn es gibt keinen Gott außer dir. Kein Fels steht so fest wie unser Gott. Wisst ihr, Hannah, sie kommt eigentlich nur dorthin, dass sie sagt, ich möchte ausdrücken, dass Gott einzigartig für mich ist. Und das macht sie mit diesem Begriff heilig. Der Begriff heilig ist eine unheimliche Herausforderung. Die Frage, was bedeutet er denn? Muss ich mal eine theologische Vorlesung denken, wo es ging, der Begriff Heiligkeit. Das waren 4 Stunden, wo der Dozent versucht hat zu erklären, was Heiligkeit ist. Und dann kam er zu der genialen Lösung, eigentlich kann man es nicht erklären. Ich dachte, ja, typisch, ne? Ja, erklärt 4 Stunden, was man nicht erklären kann und sagt am Schluss, verstehen wir das sowieso nicht. Wisst ihr, Heiligkeit beschreibt diese Einzigartigkeit Gottes. Seine Macht, seine Vollkommenheit beschreibt, dass er der Unangreifbare ist, beschreibt, dass er die letzte Autorität ist. In diesem Begriff heilig heißt es, da ist ein Gott und er hat alle Macht in der Hand. Und dieser Gott ist so einzigartig, dass wir ihn nie fassen können, immer nur erahnen können, wer er ist und was er für uns bedeutet. Und die Botschaft von Ostern ist, da ist dieser heilige Gott, der die letzte Autorität über Himmel und Erde ist. Und er hat die Machtfrage ein für alle Mal entschieden. In der Auferstehung von Jesus hat er die letzten Gegebenheiten dieser Welt überwunden und er hat die letzte Macht in seiner Hand. Und das müssen wir hören in einer Welt, in der sehr viele Dinge für uns so unbeherrschbar erscheinen. Und das sind die Mächte in unserer Welt, die das Spiel in dieser Welt diktieren. In der Ukraine, Nahen Osten, Nordkorea, im Sudan. Wir können jetzt so viele Dinge nennen. Im Jemen. Ja, und wir merken dort, das ist alles so unbeherrschbar. Und manch einer bekommt schon Angst, wenn er das hört. Und wenn er merkt, wie labil diese Welt ist. Und man merkt, wir sind dem eigentlich nicht gewachsen, diesen Machtspielen der Mächtigen. Und es trifft schon, wenn vor einigen Wochen ich mit jemandem gesprochen habe, Anfang 20, der sagt, ich hab keinen Mut mehr zu leben in dieser Welt. Es war aber jetzt kein depressiver, sondern eigentlich ein sehr fröhlicher Mensch. Ich sage, weil diese Welt so kaputt ist und so unberechenbar. Und an der Stelle zu hören, da ist ein Gott, der hat die letzte Macht in der Hand. Und nicht die Putins und wie sie sonst heißen dieser Welt bestimmen die letzten Geschicke der Welt. Sondern es ist der Gott, der in Jesus auferstanden ist, der bestimmt die letzten Dinge der Welt. Und alle menschliche Macht wird an ihm enden. Und auch ein Putin kommt nicht davon mit dem, was er anrichtet. Weil da immer noch einer die Macht hat. Und diejenigen, die ihre Macht für andere Menschen missbrauchen, kommen nicht davon, weil da immer noch einer die Macht hat. Und das ist, was in diese Welt hineingesprochen wird. Die Machtfrage ist entschieden. Da ist ein Gott, der alles in der Hand hat. Und es ist der Gott, der über alle Dinge das letzte Wort sprechen wird. Er hat sogar die Macht, dass er den Dingen, die so sinnlos erscheinen, noch Sinn gibt. Und er hat sogar die Macht, dass er aus den Trümmern, die Menschen in ihrem Leben angerichtet haben, noch sein Werk macht. Und er hat sogar die Macht, dort wo nichts mehr ist, was Neues zu schaffen, wie in der Auferstehung von Jesus. Und deswegen sagt Hannah, das ist der Fels. das trägt mein Leben. Sich in allem in Gottes Hand zu wissen. Zu wissen, ich bin nicht diesen Dingen dieser Welt im Letzten ausgeliefert, sondern ich darf in der Hand von diesem Gott sein, der sagt, die Machtfrage über Himmel und Erde ist entschieden. Ich bin Herr. Wisst ihr, eigentlich muss man das noch viel begeisterter singen. Ja, er ist Herr, er ist Herr. Ja, und man muss das manchmal als Widerspruch singen. Als Widerspruch zu dem, was uns beherrscht. Als dem, wo wir uns ausgeliefert fühlen. Ja, wie so den Widerspruch, ja, das hat jetzt Macht über mich, aber er ist Herr, er ist die letzte Autorität. Und das ist diese Botschaft von Ostern. Die Machtfrage ist entschieden und dann der Osterjubel, weil der Tod seine Endgültigkeit verloren hat. Also was Hanna sagt, passt gar nicht ins Alte Testament. Denn der Gedanke der Auferstehung war zu der Zeit für die Menschen komplett fremd. Sie haben so diese Vorstellung gehabt, nach dem Sterben gehst du ins Totenreich, in die Scheol, und dort ist wie so ein Schattenreich, da findet kein richtiges Leben mehr statt. Dort existierst du nur noch, aber irgendwo in dieser ganzen Sinnlosigkeit. Und jetzt bekennt Hanna und sagt, mein Gott, der ist so mächtig, dass er auch die Macht mit dem Tod nicht teilt. An der Stelle ist er konsequent. Da denke ich, wow, Hanna, das ist eine Theologie. Absolut treffend. Der Herr tötet, macht lebendig, er führt ins Totenreich und wieder heraus. Das ist das Osterbekenntnis schlechthin. Sie sagt, der Tod, er hat seine Endgültigkeit verloren, weil Gott Herr über Leben und Tod ist. Und jetzt hören wir das mal in einer Welt, in der gestorben wird. In der auch wir irgendwann sterben werden. Denn ganz ehrlich, ja, da kommt keiner aus. Ich meine, wir wissen nicht wann. Gut, wenn man die biologische Wahrscheinlichkeit anschaut und wenn man manchen so ansieht, dann sagt man, der hat noch ein bisschen mehr Zeit. Und beim anderen ist das Verfallsdatum vielleicht schon eher. Aber unterm Strich, es weiß doch keiner von uns, wann der Punkt kommt. Und jetzt gibt uns Ostern für das Sterben eine ganz neue Perspektive, weil deutlich wird, auch das Sterben steht unter der Herrschaft des Gottes, der dem Tod die Endgültigkeit genommen hat. Er hat das Gesetz des Handelns nie aus der Hand gegeben, auch nicht beim Sterben. Wisst ihr, und es kann uns die Gelassenheit geben. Wenn wir sterben, sterben wir nicht durch ein Schicksal und einen Zufall. Wenn wir sterben, sterben wir mit diesem Gott, der sagt, am Ende des Lebens stehe ich. Und das zu wissen, ich muss nicht die ganze Zeit Angst zu haben, ja wann und wie, sondern zu sagen, wenn er sagt, jetzt ist der Schlusspunkt, dann ist es der, der die Macht darüber hat, über Leben und Tod. Ihr dürft trotzdem noch gesund leben. Ihr dürft trotzdem euer Müsli essen, vorsichtig Auto fahren. Aber im Letzten kann keiner von uns über sein Sterben entscheiden. Das hat er in der Hand. Und das ist, weil er sagt, die Endgültigkeit des Todes habe ich zerbrochen. Der spricht nicht das letzte Wort, das bin ich. Und im Sterben ist er gegenwärtig. Ich sagte zu dem Verbrecher am Kreuz, Jesus, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er sagt, wenn du stirbst, ist das das Hinübergehen in die Ewigkeit Gottes. Dann ist er der, der auf dich wartet. Dann ist er der, der dich in Empfang nimmt, der dich hinüber begleitet. Und dann haben wir es wie bei Stephanus, als er im Sterben war, hingerichtet wurde. Da ruft in diese Welt hinein sterbend, ich sehe den Himmel offen. Und er sagt, das ist, was mich erwartet. Und das ist, was uns Ostern vor Augen führt, dass das Sterben eigentlich der letzte Schritt nach Hause ist. Paulus ist ja manchmal unverständlich. Also nicht nur von dem, was er sagt, sondern auch, was er so an Haltung zeigt. Da schreibt er doch wirklich, Ich wünschte, ich könnte sterben und bei Christus sein. Es gibt Situationen, da wünscht man sich, ich könnte sterben, ja? Mancher, der wünscht sich auch die Entrückung, wenn er zum Zahnarzt muss. Ja, vielleicht so kurz vorher. Mancher sagt, ja, wenn alles so schwierig ist, dann wünschte ich mir's. Nee, Paulus ging's gut. Und er sagt, aber wenn ich das vor Augen habe, was mich erwartet und was mir diese Welt bietet, dann weiß ich, dass das, was mich erwartet, so viel besser ist. Und deshalb schreibt dann die Philipper, wisst ihr, lieben Christen, eigentlich wünsche ich mir, ich könnte sterben und bei Jesus sein. Das ist so viel besser als das Leben hier. Und ich sage manchmal bei Leuten, die trauern, die am Grab von lieben Angehörigen stehen, der hier mit Jesus gestorben ist, der will garantiert nicht mehr zurück. Der hat überhaupt keine Lust mehr. Es ist keine Geringachtung von denen, die hier bleiben. Aber es ist so viel besser. Und das ist, was Ostern uns vor Augen führt. Die Endgültigkeit des Todes ist überwunden. Und er ist der, der uns in seiner Ewigkeit heute schon Anteil gibt. Damit kannst du leben und damit kannst du sterben. Hannah bekennt es hier so ganz begeistert. Und sie sagt, und am Ende werde ich erhöht werden von ihm. Am Ende werde ich auf dem Thron sitzen. Das sagt sie so in Bildern von damals. Am Ende werde ich einfach bei ihm sein. Osterjubel. Hannah sagt, durch das, was Gott tut, ist alles anders. Und ist die Machtfrage geklärt und der Tod besiegt. Wir feiern die Auferstehung von Jesus. Macht alles anders. Du musst mit dem lebendigen Gott rechnen, der heute hier in deinem Leben gegenwärtig ist. Und mit dem Gott, der die Machtfrage geklärt hat, der alles in der Hand hat und dem du dich ausliefern darfst. Und der Gott, der den Tod überwunden hat und deshalb dein Leben in den Horizont der Ewigkeit stellt und damit dem Sterben den letzten Schrecken genommen hat. Das ist doch eine gute Nachricht, oder? Und jetzt freuen wir uns als Christen ganz tief innen. Und sagen, ja, es ist schön, dass das so ist. Halleluja. Ich mache mit euch jetzt ein Experiment. Wisst ihr, wir waren mal in Kroatien und haben einen Sunset Point besucht. Ich meine, die gibt es an jeder Ecke dort. Und dann war man dort gesessen und die Sonne ist im Meer versunken. Wie jeden Tag. Aber es war so ergreifend für manche. Und als die Sonne im Meer versunken war, da haben die Leute was ganz Verrücktes gemacht. Wisst ihr, was sie gemacht haben? Die haben geklatscht, applaudiert. So ungefähr, liebe Sonne, toll, dass du das geschafft hast. Hätten wir gar nicht gedacht. Ist ja so großartig. Ja, wir bewundern dich. Mensch, die haben applaudiert, dass die Sonne im Meer versunken ist. Jetzt sagen wir heute, Jesus ist auferstanden. Sollen wir da mal applaudieren? Der Herr ist auferstanden und? Jawohl. Hat doch gleich eine andere Dimension, oder? Und da fällt es viel leichter, dafür zu beten und zu danken. Lass uns beten. Jesus, wir leben mit dieser großen Gewissheit, dass du wirklich auferstanden bist. Und dass du heute hier in dieser Welt gegenwärtig bist, als der Lebendige, als der, der erfahrbar ist und als der, der hineingreift in dieses Geschehen der Welt und in unser Leben. Danke, dass wir nicht uns selber überlassen sind, sondern dass wir mit dir rechnen dürfen. Und dass wir immer wieder erfahren dürfen, ein lebendiger Gott ist an unserer Seite. In den großen und kleinen Dingen, wo du hineingreifst in unser Leben, wo du uns mit deiner Hilfe beschenkst, wo wir lernen können, dir zu vertrauen, die Dinge dir zu überlassen, weil du schon was machst. Ich danke dir, dass wir diese Gewissheit in uns tragen dürfen, dass nicht irgendwelche Dinge über uns verfügen und bestimmen, sondern dass wir unter deiner Herrschaft sein dürfen und du unser Leben trägst. Mit dieser großen Perspektive deiner Ewigkeit. Dafür beten wir dich an. Danke, dass du lebendig bist. dass du auferstanden bist und dass du gegenwärtig bist. Amen.